Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und wie immer bin ich begleitet von meinen wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch parat. Und zwar geht's heute um die ganz besonderen Health Hacks, also die, die echt richtig spicy sind und richtig, richtig unkonventionell sind. Und wir nennen die Folge deswegen Alternative Health. Und jetzt freue ich mich schon mal zu hören auf eure ersten Vorschläge. Was sind denn so die Health Hacks, die ihr benutzt, die vielleicht nicht so im Mainstream unterwegs sind und bei denen ihr sagt, hey, das ist eine klasse Sache, das macht Spaß und das bringt's?
Ja, für mich intern natürlich läuft die Folge über schizoide Health Hacks, weil so ein paar davon wirklich schon sehr weit da draußen sind. Aber wir fangen mal was mit, was tatsächlich sehr, sehr fundamental für menschliche Gesellschaft an, und das ist für mich fermentiertes Essen. Die meisten Leute heutzutage haben, ich würde sagen, dysfunktionale Verdauungssysteme. Gewisse Studien sagen, dass in den USA mehr als 50% von SIBO leiden, also das Small Intestinal Bacterial Overgrowth, was bedeutet im Prinzip, dass du Fäkalbakterien hast, die in deinen Dünndarm hochwandern, und der ist natürlich sehr, sehr permeabel. Durchlässig, dass die ganzen Nährstoffe, die du in deinem Essen hast, auch in deinen Körper aufgenommen werden können. Problem ist allerdings, wenn du eben diese Fäkalbakterien oder aber auch andere Bakterien, die du eigentlich nicht haben möchtest, beziehungsweise nur in deinem Dickdarm haben möchtest, nach da oben hast, dann hast du das Problem, dass da gewisse Stoffe und Zellreste in deinen Blutkreislauf aufgenommen werden, und was dazu führt, dass wir beispielsweise extrem viele Autoimmunerkrankungen haben, weil das Immunsystem darauf reagiert. Oder einfach Sachen nicht optimal ablaufen. Tatsächlich gibt es auch Beweise darüber, Indizien, dass das Ganze für neurodegenerative Krankheiten verantwortlich sein kann oder mitverantwortlich sein kann. Ja, also dass beispielsweise gewisse Zellbestandteile, Rückstände von gestorbenen Zellen ins Gehirn hochwandern und dort dann dazu führen, dass das Gehirn eben diese Beta-Amyloid-Plaques benutzt, um die aufzusaugen oder zu reinigen. Und dementsprechend ist vielleicht unser Ziel, diesen Plug abzubauen, eigentlich gar nicht das Richtige, sondern einfach nur das Bekämpfen eines Symptoms. Ich rede schon wieder viel zu detailgetreu hier. Worum es geht, ist zu versuchen, eben das zu bekämpfen, indem ich fermentiertes Essen zu mir nehme. Was bedeutet, dass ich Bakterien habe und kultiviere in meinem Verdauungstrakt, die für mich gut sind. Und da gibt es einiges von. Ich bin ein großer Verfechter von William Davis, der da viel zu geschrieben hat und vor allen Dingen viel zu forscht und auch super interessante Ergebnisse hat und das aber auch, ich würde sagen, verdauungsgerecht, no pun intended, für den normalen Nutzer dessen wiedergibt. Und da gibt es beispielsweise irgendwie das Einfachste ist wirklich Sauerkraut, rohes Sauerkraut zu essen. Das ist halt vielleicht für die wenigsten irgendwie jetzt was, wo man am Anfang jetzt halt vielleicht denkt, so yippie. Allerdings ist es tatsächlich auch recht schwierig zu bekommen, wenn du es einfach in den Supermarkt gehst, weil das Ganze eigentlich hauptsächlich, wenn du es irgendwie holst, ist meistens abgekocht, und dann hast du natürlich die ganzen Bakterien gekillt, die für dich wichtig sind. Dementsprechend bei all diesen Dingen ist es wichtig, sich das irgendwie Brusttest selbst zu machen, ist auch überhaupt nicht schwierig. Also das meiste ist einfach nur irgendwie Gemüse, Salz und Wasser. Natürlich kann ich mir dann irgendwelche Kulturen reinknallen, wenn ich möchte. Muss ich nicht. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, auch einfach geschichtlich, ist, dass über die Menschheitsgeschichte hinweg sehr, sehr viele Kulturen das genutzt haben, um Lebensmittel haltbar zu machen, länger haltbar zu machen. Und wir aber neben dieser Haltbarmachung auch noch diese anderen tollen Effekte für uns haben, und gewisse Bakterien setzen für uns alles Mögliche frei an gewissen Mikronährstoffen, sei es Vitamine oder andere Dinge, die für uns extremst wichtig sind und eine wunderbare Auswirkung auf unser allgemeines Wohlbefinden haben, also Schlaf, Energie, Energieproduktion, Libido, alles Mögliche. Und einfach mal ein Shoutout deswegen an Mikrobakterien, aber nur an die guten. Die schlechten können wirklich da unten bleiben.
Ich habe Bock, da noch ein bisschen einzusteigen, weil es auch einer von meinen Schizoid-Lifehacks. Und Fermentieren ultra geil, sich um sein Mikrobiom kümmern auch ultra geil. Und vielleicht um noch ein paar kleine Backgrounds zu Sachen zu liefern, die du gedroppt hast. Also warum es zum Beispiel relevant ist, präventiv zu sein, wenn es um diese Beta-Amyloid-Plaques geht. Das ist, also inzwischen ist es ein bisschen bestritten, ob es tatsächlich so ist, aber lange Zeit galt es als der Auslöser schlechthin für neurodegenerative Erkrankungen. Insofern ist es immer eine gute Idee, da ein bisschen präventives Management zu betreiben. Gerade wenn es um Demenzerkrankungen im Alter geht oder so, super wichtig, da Vorsorge zu betreiben. Wir haben schon viel im Podcast drüber geredet, aber auch zum Beispiel, was du gesagt hast, dass unser Mikrobiom im Darm für uns sehr, sehr viele Dienstleistungen auch bereitstellt, wie zum Beispiel die Produktion von Mikronährstoffen. Mikronährstoffe an sich, super wichtig, haben wir auch schon viel drüber geredet in früheren Folgen. Wir reden hier vor allem über Vitamin K und Vitamin B12, was von diesen Mikroorganismen in unserem Darm produziert wird. Darüber hinaus natürlich sowas wie Darmschleimhaut ist auch was wir gar nicht selber bilden, sondern was unser Mikrobiom für uns bereitstellt, was wichtig ist, damit Magen und Darm geschützt sind, damit die Austauschprozesse, die da stattfinden, auch reguliert stattfinden, dass wir keine irgendwie entzündlichen Vorgänge da haben. Haben wir auch schon mal drüber geredet, dass da zum Beispiel dieses Hafer-Beta-Glucan super nützlich ist, um die richtigen Mikroorganismen im Darm anzufüttern. Super interessant ist es, dass wir ja grundsätzlich hier in Mitteleuropa, in der modernen Welt, oft Vitamin B12-Mangel haben. Und du hast es ja schon angesprochen. Es ist eben super schwierig, fermentierte Lebensmittel zu bekommen. Und es ist schwierig, Lebensmittel zu bekommen, die überhaupt noch irgendwie mit irgendeinem Mikrobiom in Kontakt sind. Weil wir die in der Regel so konserviert und aufbereitet ziehen. Selbst das Gemüse aus der Obst- und Gemüseabteilung ist ja in der Regel schon behandelt, vorgewaschen. Es ist super steril. Wir nehmen kaum noch Mikroorganismen über unsere natürliche Ernährung auf. Früher war das gang und gäbe. Und die Methode der Pasteurisierung, teilweise zur Haltbarmachung von Lebensmitteln, wirklich ein Segen gewesen für die Menschheit. Aber für die Aufnahme der letzten fermentierten Lebensmittel war es desaströs, weil durch den Prozess der Pasteurisierung haben wir alles, was bis zu dem Zeitpunkt noch nicht steril war, letztendlich auch noch steril gemacht. Und jetzt nehmen wir eigentlich kaum noch irgendwelche Mikroorganismen zu uns in unserer natürlichen Ernährung. Und man muss schon wirklich im Supermarkt darauf achten, was man kauft. Sei es jetzt, dass man den richtigen Joghurt kauft, es ist gar nicht so simpel. Ich meine, letztendlich jeder Bio-Natur-Joghurt ist ein fermentiertes Lebensmittel, es ist auch gesund. Aber es gibt sehr, sehr große qualitative Unterschiede dazwischen. Normaler Joghurt, den man bezieht, der ist kaum fermentiert, enthält viel zu wenig lebende Organismen. Genug, um neuen Joghurt draus zu machen, fair, aber trotzdem, es gibt bessere. Und da muss man eigentlich schon irgendwo in den Biomarkt gehen, um sich ein geeignetes Produkt zu suchen. Oder wenn man irgendwie Kefir oder sowas kauft oder einen tatsächlichen Kombucha, der auch nicht pasteurisiert ist, Sauerkraut, Gewürzgurken, all diese Lebensmittel. Super schwer in der Qualität zu bekommen und deswegen echt guter Lifehack, den du am Anfang gebracht hast. Also feiere ich, mache ich genauso.
Ja, also beispielsweise bei Joghurt auch ein Problem. Der Wirtschaftlichkeit halber wird ja eigentlich nur für wenige Stunden fermentiert und jeder, der sich ein bisschen mit Biologie auskennt, weiß, dass Bakterien eigentlich einen exponentiellen Wachstumsprozess durchlaufen, wenn sie einfach mal anfangen, sich fortzupflanzen. Und wenn ich das halt eben nur in dieser Anfangskurve des exponentiellen Wachstums sitzen lassen habe, dann habe ich natürlich viel, viel weniger, als wenn ich das beispielsweise 36 Stunden sitzen lasse, was beispielsweise die Fermentierdauer ist, die ich eigentlich bei meinen Joghurts so mache. Und da sind das viele, viele Größenordnungen Unterschied, die du bekommst. Ne? Und deswegen das Problem, was halt eben dabei ist, dass wir nicht mehr so viele von den Spezies zu uns nehmen, ist, irgendwie hast du innerhalb deines Lebens irgendwann mal Kontakt mit gewissen Antibiotika. Sei es jetzt halt irgendwie beabsichtigt, weil man natürlich irgendwie nicht drumherum kommt, ne? Man hat irgendwie eine Mittelohrentzündung oder so und die will nicht weggehen. Und dann bekommst du halt eben die Keule. Aber die killt halt nicht nur das, was du eben behandeln möchtest, sondern halt auch alles andere. Und das Problem ist, dass viele von diesen für uns nützlichen Spezies sehr, sehr anfällig sind gegenüber dem. Wohingegen die für uns eher schädlich sind, na, die kommen schon wieder zurück. Und das Problem ist, die kommen dann halt zurück und übernehmen halt alles andere, was die Guten vorher hatten. Und dann hast du halt das Problem, dass du ja eben beispielsweise, was ich vorhin gesagt habe, dass du in deinem Dünndarm eine Hochwanderung von Fäkalbakterien hast, was dazu führt, dass du ja extreme Disbalancen hast. Aber ja, das ist ein riesig großer Health-Hack. Ich glaube, wir können eine ganze Folge drüber machen. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, das Einfachste und das Günstigste vor allen Dingen ist, das Ganze selbst zu machen. Also einfach nur ein bisschen Kohl zu nehmen, den klein zu probeln, in ein Wasserglas und ein bisschen Salz zu, lässt das Ding ein paar Tage stehen, fertig ist, das Kraut. Also so einfach.
Also ich muss sagen, ich habe das bisher noch nicht gemacht, aber das werde ich mal ausprobieren. Da kann ich dann Feedback geben. Und
ja,
vielleicht
also, können auch wir
den einen oder anderen Zuschauer jetzt auch motiviert, da mitzumachen.
Lass doch einfach mal so eine Folge machen. Wir probieren das irgendwie so 2 Monate aus und dann machen wir irgendwie so die Best-of, so was hat funktioniert, was funktioniert nicht so gut, was kompliziert, was einfacher. Ich glaube, es ist ganz lustig.
Für mich noch einer der wahrscheinlich auch nicht ganz so kontroversen Hacks, aber ich finde doch relevant, um es hier zu erwähnen, ist, Mikronährstoffe in der Ernährung zu priorisieren statt Makronährstoffe. Es ist ein bisschen wild, aber wenn man seine Ernährung darauf auslegt, dass man mikronährstoffdichte Lebensmittel priorisiert und sich gar nicht so viel Gedanken um die Makronährstoffe jetzt dahinter macht, dann läuft es in der Regel von alleine auf das Optimum hinaus, wo du hin wolltest. Also es ist wirklich fast idiotensicher, es so zu machen. Und gerade für Leute, die irgendwie Probleme damit haben zu tracken, die haben keinen Bock da drauf oder manche Leute haben ja auch tatsächlich Probleme damit, wenn sie anfangen, Kalorien zu tracken, weil das für die mental einfach eine zu hohe Herausforderung ist. Die entwickeln da irgendwie eine Zwangsbeziehung dazu oder so. Es ist halt einfach kein gesundes Verhältnis, was ich auch voll nachvollziehen kann. Und so intuitive Ernährung in der Moderne, teilweise schwierig. Wir sind stark verändert durch unsere Umwelt, gerade was diese ganze Reizüberflutung angeht. Und deswegen muss man sich schon irgendwie manchmal in Bahnen lenken und man kann nicht einfach sagen, ja, scheiß drauf, ich mache einfach intuitive Ernährung, das läuft dann schon, weil wir halt in der Regel vorbeeinflusst sind und wir finden halt die falschen Sachen geil einfach. Aber wenn man einfach nur sagt, okay, ich baller mir nur die Sachen rein, die eine extrem hohe Mikronährstoffdichte haben, die mir viel bringen in meiner Ernährung und um den Rest macht man sich gar nicht so viele Gedanken, dann passt das am Ende des Tages in der Regel. Es ist schwer, was damit falsch zu machen. Und das ist, finde ich, für die grundsätzliche Ernährung für Gesundheit und vielleicht auch Kraftsport, Leistung, ist das ein guter Ansatz, den man verfolgen kann, wenn man ansonsten harte Probleme damit hat.
Finde ich gut, den Input, weil das ist so implizit was ich auch schon seit ein paar Wochen jetzt mache, so mit dem Ziel auch, ein bisschen leaner zu werden, aber nicht halt runter zu diäten, sondern einfach so ganz langsam peu à peu dahin zu kommen, wo ich hin will. Und ich habe auch das Gefühl, so wenn ich, sagen wir mal so, 95% von dem, was ich esse, darauf ausrichte, dass ich sage, okay, es ist ein Lebensmittel, was mir wirklich einen sehr hohen Nährstoffgehalt bietet, dann bin ich eigentlich, obwohl ich jetzt auch eben nicht tracke, bin ich eigentlich schon so, dass ich das jeden Monat merke, dass das da Fortschritt gegeben hat, dahin, wo ich hin will. Und ich finde das halt sehr entspannt, wenn ich nicht tracken muss, weil ich mag das überhaupt nicht. Also ich habe das früher viel gemacht, bis zum absoluten Rauskotzen habe ich alles getrackt und deswegen weiß ich mittlerweile auch die meisten Kalorienangaben von den meisten Lebensmitteln auswendig. Aber es ist einfach ein Punkt, wo ich mir dann so denke, ganz ehrlich, sich da verrückt zu machen, lohnt sich einfach nicht, weil du kannst das Problem auf der anderen Seite lösen, wenn du einfach erstmal kontrollierst, was kommt überhaupt rein. Und die Überlegung mit if it fits your macros finde ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr schlecht. Also Leute, die das betreiben, gehen meiner Meinung nach viel größere gesundheitliche Schäden ein, als sie sich das selber einreden. Und das ist so ein Punkt, wo, ja, also ich denke, man muss da wirklich mal ganzheitlich über die Sache nachdenken. Und Makronährstoffe sind eben einfach überhaupt nicht eine ganzheitliche Betrachtung, wenn man sie isoliert anguckt. Und es gibt ja extrem viele Studien dazu, die das auch unterstützen. Ich erinnere mich immer an so ein älteres Ehepaar, die da mal so ein Experiment gemacht haben von, ich glaube, es waren 1200 Kalorien am Tag zu leben. Und dann haben sie das ausprobiert eben über mehrere Monate und haben halt nur so extrem mikronährstoffreiche Sachen gegessen. Und es hat funktioniert. Also die hatten jetzt nicht den krassen Massephase-Effekt natürlich, aber es hat funktioniert. Sie hatten keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und danach haben sie das Experiment wiederholen wollen mit eben 1200 Kalorien am Tag, aber halt hauptsächlich processed oder ultra-processed food. Und das Ergebnis war, dass sie es nach 3 Monaten abgebrochen haben, weil die Blutwerte zu schlecht wurden. und sie ihre Gesundheit natürlich nicht unnötig gefährden wollten. Und ich glaube, das gibt uns eigentlich genau das Bild, was wir haben wollen. Vielleicht muss man es auch selber mal ausprobieren, einfach mal ein paar Wochen lang nur Scheiße zu essen und dann mal zu sehen, wie es einem geht, um das selbst so am eigenen Leib sozusagen zu spüren. Aber ich denke, das ist schon eine Sache, wo wir absolut drüber nachdenken müssen. Weil letzten Endes, und das möchte ich mal auch auf philosophischer Perspektive jetzt hier ansprechen, wenn man in der heutigen Welt den höchsten Genuss in seinem Leben an dem Konsum von Lebensmitteln findet, dann halte ich das für ein ziemlich trauriges Leben. Also ganz ehrlich, wenn das Essen das Beste in eurem Leben ist, dann habt ihr echt ein scheiß Leben. Also das kann natürlich Spaß machen und das kann schon auch cool sein und so, aber wenn das wirklich das ist, der Kernbestandteil, auf das eure Glücklichkeit davon abhängt, dass es euer Essen und zwar nicht euch gut tut, sondern eben gut schmeckt, ausschließlich gut schmeckt, dann müsst ihr da wirklich mal erheblich drüber nachdenken, was man denn vielleicht so generell an dem ganzen Leben bearbeiten muss, weil das ist schon ein sehr scharfes Warnsignal, finde ich, wenn man in der heutigen Welt da eben diesen singulären Fokus hat. Aber gerne auch jetzt hier euer Lashback, vielleicht auch in den Kommentaren, aber ich weiß, dass ich da eine starke Meinung habe, aber ich finde das trotzdem ziemlich bitter.
Ich weiß ja, wie du es meinst und dass du im Endeffekt halt damit die Leute, also die ansprichst, die destruktiv sich zu ihrer Ernährung verhalten. Das heißt, für die halt ein Genussprodukt ist zum Beispiel zu Burger King zu gehen und sich da irgendwie so einen Burger reinzuziehen oder sonst halt ähnlich trashiges Essen in sich reinzufahren. Und das hat dann wirklich, also klar, es hat was in so einem hedonistischen Sinne was mit Genuss zu tun. Und auch irgendwo kann man es ja vielleicht sogar nachvollziehen. Aber auch die andere Seite der Medaille, dass Essen irgendwie nur der Gesundheit dient, ist genauso falsch wahrscheinlich in der Betrachtung. Es gibt ja diesen Mittelweg, wo man das als Gesamtgenuss sieht, wenn man es auch zubereitet, wenn man zum Beispiel familiär ist, wenn man kocht, wenn man für jemand anderes Essen zubereitet. Man kann natürlich auch Selfcare betreiben damit, indem man sich selber verwöhnt, indem man sich ein Rezept raussucht, was Schönes zubereitet. Und dann muss es nicht nur gesund sein. Also es kann dann auch teilweise wirklich nur dem Genuss dienen, das Essen. Und es muss nicht nur gesund sein, was dabei rauskommt. Aber es gibt eine deutlich bessere Synthese als dieses Ding der Völlerei oder halt des völlig spartanischen, alles muss nur eine Funktion erfüllen.
Für mich ist es so ein bisschen, was habe ich für eine Beziehung zu meinem Essen? Also was erwarte ich mich denn jetzt eigentlich von, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwas in meinen Mund schiebe? No giggity. Aber es geht einfach so ein bisschen, darum, ich glaube, es gibt kein Essen, auf was ich mich mehr freue, als Brokkoli, Pilze, Hackfleisch und ein bisschen Sauerkraut und das reiche ich mit Olivenöl über. Also das kann ich jeden Tag, also es gibt nichts Geileres für mich, ja. Und da freue ich mich auch unfassbar drauf. Für manche ist es halt irgendwie okay, kommt da nicht mal irgendwie ein bisschen Soße oder... Nee, das Einzige, was reinkommt, ist Salz. Das war's auch. Das ist aber das geilste Essen, was ich mir jemals vorstellen könnte. Okay, vielleicht noch ein Butterbrot. Butterbrot ist auch extremst hoch bei mir. Aber ich glaube, es geht einfach darum, was hast du für eine Beziehung zu deinem Essen? Und ich glaube, wenn du dich quälen musst, irgendwas zu essen, nur weil es irgendwie gesund ist, dann halte ich es auch für keine gute Alternative. Ich denke, du kannst gewisse Sachen auch einfach anders zubereiten. Ja? Also wenn du jetzt beispielsweise Sellerie im rohen Zustand nicht schmeckt, so, du kannst es einfach nicht einfach in der Stange nagen oder du möchtest halt nicht einfach die Knolle irgendwie essen, wie was weiß ich. Ich meine, es gibt auch einfach andere Arten und Weisen, das zuzubereiten. Ja, also keine Ahnung, geisteskrank. Also ich finde Sellerie halt mega nice, weil es super viel Stickstoff hat irgendwann mal haben wir schon über Stickstoff geredet, hat mich mal so ein bisschen eingelesen in das Ganze und fand ich eigentlich super interessant, wie unfassbar wichtig es ist einfach für das Herz-Kreislauf-System. Anderer Punkt. Vielleicht auch ein Schützedo, Health-Hack. Viele Lebensmittel mit Stickstoff drin essen. Also es sind häufig die grünen. Je grüner und das meiste ist, desto mehr Stickstoff enthält tendenziell. Gibt so eine nette Liste und Sellerie, sowohl Staude als auch Knolle, ist recht weit oben darauf. Am meisten bei der Pflanze ist, glaube ich, im im Stiel, im Stängel, ich weiß nicht, was der richtige biologische Begriff für ist. Aber das ist so ein Ding. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Arten und Weisen, das zuzubereiten. Ja, also für mich ultra nice, aber ein bisschen Sellerie, Olivenöl, Zitronensaft oder Limettensaft, ne, so ein bisschen Parmesan drüber reiben. Das funktioniert richtig gut. Zu dem Punkt, den ich machen wollte, es kommt einfach auf die Beziehung an, die du zu deinem Essen hast. Ich glaube einfach, so ein Burger, der würde mich einfach komplett abtören. Und wie gesagt, ihr wisst, mit was ihr mich jetzt cashen könnt. Aber das ist halt einfach so eine Sache, die, glaube ich, einfach sagt, okay, was ist das, was ich mir von meinem Essen erwarte? Und ich glaube, dann Geschmack folgt recht natürlich daraus. Und nochmal kurz auf diese Mikronährstoffdiskussion einzugehen. Und wieso das auch wahrscheinlich so gut funktioniert, deine Macros zu optimieren. Das meiste trashige Essen, was wir haben, ist halt einfach extremst arm an Mikronährstoffen. Das heißt, du musst einfach mal schon eine riesig große Menge, ein riesig großes Volumen an Essen in dich reinpumpen, um überhaupt auf deine Mikronährstoffe zu kommen. Dann kannst du gar nicht mehr so viel Makro da irgendwie reinmachen, weil so viel Staudensellerie kannst du gar nicht fressen, dass du davon fett wirst, jetzt halt im Extremfall. Ne? Dementsprechend ist es, glaube ich, auch keine schlechte Diätmethode, die einen jetzt halt auch einfach sehr, sehr harmlos, also im Sinne, wo ich nicht so viel Leid erfahren muss, wie wenn ich mich jetzt von trashigem Food ernähre, aber davon halt einfach nur ganz, ganz wenig am Tag und mich dann einfach mit dieses Hungergefühl verfolgt.
Ich wollte nochmal auf eine Sache eingehen, und zwar, du hast mir vorhin das Herz gebrochen, du hast einfach keinen Bergkäse erwähnt und hast damit offiziell Team Bergkäse verlassen und jetzt bin ich einsam und
das
tut mir sehr weh.
Ach, du meinst beim Lieblingsessen?
Ja.
Bergkäse ist für mich auch wie so eine Süßigkeit. Na, die gibt es dann einfach danach.
Ja, ich weiß. Ich finde schon sehr dreist von dir, dass du da einfach jetzt mir in den Rücken gefallen bist. Aber um nochmal auf das mit dem Stickstoff einzugehen, und zwar, das wäre jetzt auch so ein Punkt gewesen, auf den ich als nächstes eingehen wollte. Und das ist, bevor ihr, also ihr wisst, dass ihr am Tag ein Workout habt, ihr wollt vorher einen Booster nehmen, einen Pump-Booster, dann trinkt auch direkt morgens sowas wie ein Rote-Bete-Saft oder ernährt euch am besten sogar am Tag vorher schon mit stickstoffreichen Lebensmitteln. Es wird halt so viel helfen, dass der Pump-Booster im Training knallt. Das macht einen riesigen Unterschied. Probiert es einfach mal aus. Stickoxide aus der Ernährung sind super wichtig für einen geilen Pump im Training. Also da könnt ihr diese scheiß Salz mit Honig von der Hand lecken Kacke, die ganzen Influencer gerade predigen, komplett vergessen. Ist völlig egal. Ballert euch lieber einen Rote-Bete-Saft, das hilft euch mehr im Training.
Oder ballert euch die Rote-Bete.
Da gibt es auch sehr, sehr gute Rezepte. Ich glaube, wir sollten mal so ein Viel-Muskel-Wenig-Hirn-Koks machen oder sowas.
Aber ja, Jungs, jetzt haben wir ganz viel über Essen und Lebensmittel geredet. Lasst uns noch ein paar andere Bereiche diskutieren, wo es ja sicherlich auch ziemlich viel Alternative Health gibt. Wenn wir mal nicht ums Essen reden, sondern vielleicht um Sport, um Schlaf. Oder auch um generelle Lifestyle-Decisions, die man so machen kann im Laufe eines Tages. Ich glaube, der erste Health-Hack für mich, der wahrscheinlich auch relativ kontrovers ist, ist tatsächlich zu sagen, dass es bestimmte Teile meines Tages gibt, die jeden Tag gleich durchroutiniert sind. Also das ist eine Sache, die mir extrem hilft, um einfach ja, meine ganzen Ziele zu erreichen, weil ich halt weiß, okay, ich habe jetzt hier ein Intervall von so und so vielen Minuten oder Stunden und das ist einfach klar geregelt. Und natürlich ist es auch nach einem Konzept geregelt, das dann mir entweder mehr Energie gibt oder dazu führt, dass ich mich besser konzentrieren kann oder meine allgemeine Gesundheit halt boostet, sodass ich zwar Zeit investiere, aber dafür langfristig produktiver und gesünder dastehe. Und ich weiß, die meisten Menschen haben so einen Freiheitsbegriff von wegen, ich habe die Freiheit zu tun und zu lassen, was ich will und wie ich will und das auch alles so komplett erratisch durchzuziehen. Und ich verstehe das auch, wenn man diese Position haben möchte. Ich glaube aber, dass Freiheit in dem Sinne auch philosophisch eben mehr bedeutet als nur die Freiheit zu, also die Freiheit, irgendwas zu machen. Ich denke auch ganz wichtig ist eben die Freiheit von, also die Freiheit von irgendwelchen Mistigkeiten, die sich da an meine Fersen heften, wenn ich eben bestimmte Sachen nicht mache. Und so habe ich zum Beispiel mein persönliches Ziel, einfach meine Lebensqualität hochzuhalten. Und dann gibt es so Dinge wie zum Beispiel Stretching oder Foamrolling, die absolute Knechtschaft sind, weil man es ja jeden Tag oder fast jeden Tag machen muss und es auch immer wieder der gleiche langweilige Mist ist. Aber wenn ich es halt nicht mache und diese 15 Minuten nicht investiere, dann werde ich halt nach ein paar Wochen einfach richtig gebeutelt. Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, da würde ich jedem ans Herz legen, mal drüber nachzudenken, was sind so Dinge, wo ich mit einem Einsatz von 30 Minuten am Tag oder weniger, muss ja nicht alles immer zur gleichen Uhrzeit sein, aber es wäre gar nicht schlecht, wenn es so ungefähr das ist, wenn ich da was machen kann, was wirklich positiven Einfluss auf mein ganzes Leben nimmt. Und ich würde sogar sagen, derjenige, der noch gar nichts an Routine hat, sollte mal anfangen, morgens einfach 20 Sekunden kurz kalt duschen nach dem Aufstehen. Ich glaube, das ist schon ein guter Kickstarter für diese ganze Kampagne. Und wenn man das mal eine Weile gemacht hat am Anfang, ist es ja absolut abstrus und hässlich. Aber wenn man das mal eine Weile gemacht hat, dann geht es gar nicht mehr ohne, weil man es dann einfach mag. Und das ist sowas, was ich vielleicht heute auch den Zuschauern mitgeben möchte, mal da drüber nachzudenken.
Die Steilvorlagen, die kommen heute von allen Richtungen. Ich bin begeistert, weil, also ich wollte auch noch auf diesen Scheiß mit dem Stretching und der Routine eingehen. Das ist was sich bei mir so in den letzten Monaten etabliert hat, ist einfach, sich eine Tageszeit rauszusuchen, ist egal, morgens, mittags, abends, ihr sucht euch irgendwas raus, legt da fest, dass ihr einfach eine Stretching-Routine durchzieht. Und jetzt kommt der absolute Lifehack für alle Leute, die keine Ahnung von Stretching haben und die immer abgefuckt sind von den ganzen Videos auf YouTube. Ihr müsst die suchen, wo die Fresse gehalten wird. Also da darf nichts gesagt werden, das muss einfach ein Video sein, wo irgendjemand dir was vorturnt. Am besten gibt es noch irgendwie so einen Timer im Video, der dir dann so eine Ansage macht, wann kommt die nächste Übung oder so. Und dann einfach komplett braindead den Scheiß durchmachen. Es ist egal, ihr müsst euch da auch irgendwie nicht verkünsteln. Ihr könnt auch jeden Tag ein anderes Video anmachen. Ist relativ egal, Hauptsache ihr macht eure Mobility und ihr macht euer Stretching und dann ist gut. Es wird auf jeden Fall einen positiven Impact auf euch haben. Es wird einen positiven Impact auf euren gesamten Tag haben, auf die Leistung, die ihr im Training habt, auf eure Regeneration, auf eure Haltung, alles. Es wird einfach alles besser dadurch und ihr müsst euch wirklich keine Gedanken machen. Das ist das Geile daran. Es gibt so gute Routinen im Internet. Also sucht irgendwelche Kanäle raus. Also was ganz gut ist, ist Julia Reppel oder sowas. Kann ich empfehlen. Die macht gute Mobility-Routinen, auch mit unterschiedlichem Equipment, unterschiedlichen Zielsetzungen. Und dann einfach gucken, auf was ihr Bock habt und was passt. Aber zieht's einfach immer durch. Legt euch eine Zeit fest und dann macht ihr das einfach immer.
Kurzer Spoiler an der Stelle. Bald gibt es das ohne Voice-Over, das Stretching-Video von Tom auf unserem Channel. Ziehen wir ihm dann so eine richtig enge, pinke Leggings an und dann habt ihr alle Spaß dran. Also, let's go.
Tatsächlich, geiler Vorschlag, lasst uns wissen. Ich habe auf der anderen Seite einen controversial Take hierzu und würde sagen, dass Stretching nicht so wichtig ist wie Mobility und dass die Verletzungsgefahr durch Stretching eigentlich erhöht wird, gerade wenn man es vor dem Training macht, also vor dem Krafttraining. Ich würde aber auch sagen vor Cardio, also ich würde vor meinem Training eigentlich selten irgendwelche Stretching-Übungen machen. Der Hintergrund ist der, ich möchte eigentlich bei allen Kraftübungen möchte ich meine Muskelfasern in die kurze Position bringen, also das heißt, wo die Fasern sehr, sehr viel überlappen und dann gehe ich wieder in die lange. Das ist einfach, wenn sich der Muskel kontrahiert und wieder dann erschlafft. Das Problem ist, wenn ich mich vorher stretche, dann ziehe ich diese Muskelfasern auseinander und dann ist es eben schwieriger, in den Art und Weise zu kommen, wo es dann, also ich habe einfach weniger Kraft in den Extremen der Bewegung, das ist im Prinzip das, worauf es rauskommt, und in den Extremen der Bewegung habe ich auch die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verletze. Und das ist halt eben das Problem, was passiert, wenn ich viel Stretching betreibe, gerade vor dem Training. Ich sehe sehr, sehr viele Leute, die irgendwie vor irgendwelchen Squats irgendwelche Quadriceps-Stretchings machen oder so. Erstens mal Verletzungsrisiko und zweitens mal möchte ich ja, dass meine Muskelfasern in eine kurze Position kommen. Das heißt, die kommen überhaupt gar nicht dahin. Und ich habe nicht mehr diese Peak Contractions, um die es mir ja eigentlich auch geht, die dazu dann auch mich befähigen, dann auch wirklich Muskelwachstum im Endeffekt zu erzeugen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, okay, Stretching hat seine Position, aber ich glaube, Mobility ist viel, viel wichtiger. Mobility ist für mich das Aktivieren von Muskeln gegen Widerstand. Ja, es ist fast wie eine Art Krafttraining, bloß nur auf einer Skala, die sie sehr, sehr weit nach unten skaliert ist. Also ich hatte das, ich hatte ewig Probleme mit einer Schulter. Ich hatte mir irgendwann mal, als ich angefangen habe zu trainieren, bei Überzügen habe ich mir mal mies die Schulter rausgeschossen und das hat mich mein Leben lang bis jetzt verfolgt. Und ich habe irgendwie so random auf einem Twitter-Thread irgendwie so 3 Mobility-Exercises gefunden. Die mache ich vor jedem Oberkörpertraining, egal was ich mache. Und zudem habe ich nie wieder Probleme mit der Schulter in meinem ganzen Training gehabt. Und es liegt einfach daran, dass du gewisse Stabilitätsmuskulatur hast, die erstmal aktiviert werden muss, bevor du irgendwelche Trainingseinheiten hast. Ja, das beste Beispiel ist halt irgendwie, wenn man Brust trainiert, dass du irgendwas hast, was deine Schultern so in Position halten, dass du nicht viel irgendwie rumruckeln kannst. Und dann bedeutet es auch, dass du weniger Schmerz beim Training hast. Und das ist für mich so ein schon wirklich so eine Baseline, wo ich sage, okay, gewisse Mobility-Exercises mache ich eigentlich vor jedem Art meines Trainings und das kann ich auch jedem empfehlen.
Absolut wichtiger Punkt hier, den du machst. Mal wieder, Simon, sehr gut gemacht hier. Was ich an der Stelle auch sagen möchte, ist, wenn ihr Stretching macht, dann macht das wirklich tendenziell auf jeden Fall, wenn ihr warm seid, also wenn dann nach dem Sport oder generell in den letzten Stunden des Tages, da ist die Körpertemperatur dann auch tendenziell etwas höher. Und ich persönlich mag das auch extrem gerne, weil wenn man Stretching und bei mir ist es dann eben auch Foam Rolling, also für die Faszien was zu machen, wenn man das am Abend macht, finde ich, hilft das extrem, so die Spannung des Tages auszulassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich hilft das auch beim Schlafen. Also ich persönlich würde von mir behaupten, ohne dass ich das jetzt tracke, dass ich exzellenten Schlaf habe und das auch schon seit langer Zeit. Und wir können auch gerne nachher noch auf einige Punkte, die dazugehören, kommen. Aber ich glaube, dass gerade so, wenn wir wieder beim Thema Routinen sind, der Anfang und das Ende des Tages, das ist so der Bereich, wo ich sagen würde, da hat das so mit den meisten Wert. Wenn wir so wie beim Hochfahren des Computers so einen bestimmten Prozess haben, den wir befolgen, damit das funktioniert und am Ende dann auch so ein Herunterfahren, wo das Ganze dann einfach geregelt abläuft und man dann dementsprechend auch in den Schlaf übergeht. Und ich meine, klar, ist irgendwo ein bisschen strange, dass wir so viel unseres Lebens schlafen verbringen, aber es ist nun mal einfach ein evolutionärer Umstand, dem wir uns beugen müssen, da können wir überhaupt nichts dran ändern. Und gerade, wenn man mal drüber nachdenkt, also wenn du wirklich Peak-Performance leistest in deinem Hirn, hast du vielleicht so 2 bis 3 Stunden am Tag eh nur Saft und mehr als das geht dann auch nicht mehr. Also könnt ihr mich auch gerne widerlegen, wenn ihr irgendwelche krassen Sachen macht, dann schreibt das in die Kommentare und sagt, hey, da habe ich 10 Stunden am Stück Ultra-High Peak-Brain-Performance sozusagen geliefert. Ich glaube nicht, dass das zumindest dauerhaft machbar ist. Und ich finde, man sollte sich deswegen überlegen, wie kann man aus der wenigen Zeit, die man da hat, denn das meiste rausholen. Und das ist definitiv das A und O, der Schlaf. Also wenn das nicht sitzt, dann ist der ganze Tag am Arsch und dann hast du auch keine 3 Stunden High Performance, sondern 0 Minuten. Und das ist natürlich ziemlich nasty, weil dann verlierst du diese Zeit, die du ja auch nie wieder kriegst. Und deswegen jetzt auch in dieser Folge Thema Schlaf und die Schizoiden-Lifehacks für den Schlaf. Also fangt mal an und das, was ihr dann noch nicht gecovert habt, das mache ich dann.
Ich glaube, was das Thema Schlaf angeht, gibt es bei mir nicht so viel, was irgendwie krass out of the box ist. Nicht, was wir irgendwie schon irgendwie besprochen hätten, außer vielleicht, dass ich so crazy Blaulicht filternde bzw. blockierende Gläser trage, bevor ich sag ich mal, wenn es draußen dunkel wird und ich dann irgendwie, ja, genauso wie Tom jetzt, nur ein bisschen stylischer.
Ich bin ziemlich stylisch, muss ich sagen. Es ist halt der Schädel, der nicht so hübsch ist.
Ja, genau, also finde ich beispielsweise super. Man wird immer ein bisschen kritisiert. Man darf damit tatsächlich auch nicht Auto fahren, weil die eben gewisse, je nachdem, was sie für eine Ausstattung haben, also alles bei mir, alles über grünem Licht wird ziemlich rausblockiert und nicht nur gefiltert. Da habe ich recht viel Wert drauf gelegt. Aber das finde ich einen super Hack, der es mir einfach macht, abends leichter runterzukommen, gerade wenn man viel vor künstlichem Licht irgendwie sitzt und arbeitet, wie ja die meisten heutzutage das ja in irgendeiner Art und Form haben. Und nicht nur, wenn sie dann irgendwie arbeiten, sondern halt auch irgendwie in der Freizeit, dass man halt irgendwie vom Fernseher sitzt oder vom Computer abends dann noch und das macht es dann halt ein bisschen einfacher. Dementsprechend das, was man sich überlegen kann. Ich kenne viele Leute, die sagen, bringt mir jetzt nicht viel. Ich merke es ungemein, wenn ich dann irgendwie es kurz vergessen habe und dann irgendwie eine halbe Stunde drüber bin, merke ich, dass meine Augen sich irgendwie sehr angestrengt fühlen. Kann ich es jedem ans Herz legen, sich da mal irgendwie mit zu beschäftigen. Je nachdem, wenn man das Ganze mitstärken möchte, ist leider nicht super günstig, aber da gibt es auch Alternativen.
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Mini-Tipp zwischen reinschieben für Zuschauer, die aktiv unsere Folgen auf YouTube verfolgen. Die werden es wahrscheinlich schon wissen. Und zwar halten wir immer mal wieder diese lustigen Flaschen hier rein. Und ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, weil wir wollen endlich das Staatlich-Faching-Sponsoring für unseren Podcast haben. Ich frage mich, warum die immer noch nicht geschrieben haben. Ich finde eigentlich, das ist eine Frechheit. Wir sind wahrscheinlich die, die am heftigsten Werbung machen auf irgendeiner Social-Media-Präsenz für Staatlich-Faching und bisher noch nichts dafür bekommen. Ich will, dass wir wenigstens einen Kasten pro Monat gesponsert bekommen. Roman. Und
das ist fair.
Und warum wir das trinken, beziehungsweise warum das eine Empfehlung ist, ist erstens mal, es ist sehr unfassbar lecker. Also es schmeckt wirklich wie Ambrosia. Und dann sind da wirklich super Nährstoffe drin und vor allem ist da sehr viel Lithium drin. Und Lithiumwasser ist einfach der Shit, weil Lithium ist ein unerkanntes, essentielles Spurenelement in unserer Ernährung, was echt wichtig ist für neuronale Gesundheit. Es sorgt dafür, dass ihr nicht in irgendwelche komischen, depressiven Gedankenspiralen abrutscht. Es verhindert nachweislich, dass man dazu tendiert, exzogen in so einer Phase. Und deswegen grundsätzlich immer eine Empfehlung, lithiumhaltiges Wasser zu trinken. Es triggert neuronale Wachstumsfaktoren im Gehirn und das ist immer eine nice Sache, weil mehr Gehirn ist einfach mehr Gehirn und bei uns drei kann es auf jeden Fall nicht schaden, wenn da mal endlich sich was tut.
Also drink your battery juice, man. You need the lithium.
Ja, bitte nicht an Lithium-Akkus lutschen, das funktioniert nicht.
Sagst du.
Das Selbstexperiment ist nicht so gut gelaufen.
Ich will die alle für mich haben, hört auf, die Preise hochzutreiben.
Ja, seit der Elektroauto-Revolution ist Toms Alltag ein bisschen teurer geworden. Aber ja, ansonsten zu schlafen, ich glaube, es gibt sehr, sehr viel. Du hast vorhin über Routinen geredet. Ich glaube, das ist jetzt halt nicht mehr so weit da draußen. Also ich glaube, für mich, ich muss irgendwie ein bisschen runterkommen, gerade was meine Gehirnaktivität angeht. Beispielsweise, wenn ich zu spät noch arbeite, dann liege ich im Bett und kann nicht pennen. Das ist irgendwie so ein Ding. Ich muss irgendwie eine Stunde vorher irgendwie nehmen, damit ich irgendwie runterkomme und vielleicht irgendwas anderes mache. Idealerweise ab des Bildschirms, aber das sind jetzt auch Sachen, da hat jeder zumindest schon mal irgendwas drüber gehört.
Wenn es noch ums Schlafen geht, dann zwei kleine Tipps noch. Mund zu kleben und Nasenpflaster. Beides der Hammer. Ich sag's nur, also jeder kann es mal ausprobieren. Es gibt Leute, bei denen macht's gar nichts. Good for you. Also dann seid ihr keine fucking Mouth Breathers und müsst nicht gegen euch selbst kämpfen jeden Tag. Aber wenn es euch so geht wie mir, Mund zu kleben nachts ist einfach ein Game Changer. Es geht einem so viel besser am nächsten Morgen. Man ist weniger verklatscht. Man hat keinen trockenen Mund mehr und so weiter. Die Atemluft wird effektiv angefeuchtet, weil man nur noch über die Nase einatmet. Nasenatmung grundsätzlich einfach extrem wichtig. Ist auch so ein schizoider Lifehack. Und diese Nasenpflaster, die helfen wirklich. Also es ist ein bisschen dumm. Es im Endeffekt hebt es einfach nur die Nasenflügel an. Aber wenn man ein bisschen Probleme hat, tief durch die Nase Luft zu holen oder man hat öfter mal so Verstopfungen, ja, Tim macht es gerade vor zum Beispiel, man kann es auch so auseinanderziehen, die Nasenflügel, und man merkt dann, wie mehr Luft einfach reinkommt und es hilft enorm, zum Beispiel auch beim Cardio, also wenn man eine fette Cardio-Session ballert, so ein Nasenpflaster ist schon geil. Also ich weiß, dass das ein bisschen kontrovers ist, weil es nicht so ganz belegbar ist, dass es wirklich was bringt, aber ich finde, der Unterschied ist sehr spürbar.
Ich glaube, das muss ich auch mal machen. Hast du sonst geschnarcht in der Nacht, wenn du durch den Mund hattest?
Ja, safe.
Okay. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Indikator. Also die meisten Leute, sobald du schnarchst, hast du irgendein Problem bei der Atmung. Dann Mouth-Taping ist, glaube ich, ziemlich gut. Nochmal ganz kurz zu diesem Nasenpflaster. Das muss ich auch mal ausprobieren. Gerade wenn ich so High-Intensity-Sachen mache, ist natürlich irgendwann unvermeidbar, dass du durch den Mund atmen musst, so, weil du einfach so viel Luftaustausch hast, dass du bei der Nase nicht mehr hinterherkommst. Aber wenn du einfach diese dieses Level ein bisschen nach oben pushen kannst, wo du durch die Nase atmest. Ich glaube, das ist super interessant. Also ich merke beispielsweise auch, wenn ich durch den Mund atme, dass meine Regeneration beispielsweise für die nächste Einheit bei einem Hit, bei das nächste Intervall, viel, viel langsamer ist. Also das heißt, wenn ich mich dann irgendwann in das Level zurückbewegen kann, wo ich durch die Nase atme, dann geht es viel, viel schneller als wieder nach oben. Also das ist, glaube ich, was ich gerne mal ausprobieren würde, ja.
Also zu dem Nasenzeug erstmal, das hilft auf jeden Fall. Das ist ein physikalisches Ding, was man damit auf jeden Fall beheben kann. Ich möchte an der Stelle aber auch sagen, das geht auch andersrum. Also anstatt die Dinger hier größer zu machen durchs Ausziehen, kann man auch mit dem guten alten Schlauch oder mit der Nasendusche von innen dementsprechend die Wege frei machen. Also das wäre da auch ein Lifehack, den ich an der Stelle mal anbringen möchte. Nasendusche ist nicht für ich bin krank und mache eine Nasendusche, sondern Nasendusche ist, das mache ich bitte jeden Tag. Das ist extrem wichtig. Da wird man mal feststellen, wie viel widerliches Zeug da sich im Laufe eines Tages ansammelt. Und das dann entweder morgens oder abends auch wirklich jeden Tag zu machen, ist absolut eine brillante Idee. Kostet dich maximal eine Minute Zeit und es ist verdammt günstig, weil alles, was du brauchst, ist eine Handvoll warmes Wasser, so ein Plastikgefäß und ein bisschen Salz. Bitte nicht ohne Salz machen, das ist viel zu aggressiv, wenn man es ohne Salz macht. Man muss es mit Salz machen, dann ist es weniger aggressiv. Und bitte auch mit warmem Wasser machen, weil mit kaltem Wasser ist es auch aggressiver. Das kann man machen, wenn man sich da schon eingewöhnt hat, nicht am Anfang. Das ist also eine Sache, definitiv drüber nachdenken. Das Thema mit dem Schlauch, das kennen die meisten vielleicht nicht. Das ist so eine Yoga-Praxis. Da schiebt man sich praktisch so einen Gummischlauch-Katheter durch die Nase durch, solange bis es aus dem Mund wieder rauskommt. Und kann damit eben die dementsprechenden Körperöffnungen reinigen und auch dehnen. Und das ist was sehr gewöhnungsbedürftig ist, was man natürlich auch sich langsam rantasten muss. Aber wo ich auch sagen kann, ich habe damit vor so 400, 450 Tagen angefangen und mache das seither jeden Tag. Und es ist absolut, absolut hilfreich, kann ich nur weiterempfehlen. Dauert ebenfalls nur wenige Sekunden. Und ja, man hat am Anfang einen Brechreiz und es ist unangenehm, aber da hat man sich relativ schnell drüber hinaus entwickelt und dann merkt man auch richtig, wie das den Schädel frei macht. Und das sind Punkte, die für mich persönlich, weil ich auch beruflich an einem Punkt bin, wo ich eben sehr viele auch neue Sachen machen muss, extrem hilfreich sind, weil das einfach dafür sorgt, dass ich sag's immer mal so, man hat ja so ein gewisses Potenzial, was man entfalten kann. Und dieses Potenzial wird natürlich gehemmt durch bestimmte körperliche Umstände, die einem im Weg stehen. Und wenn man diese körperlichen Umstände reduziert, dann hat man eben leichteres Spiel, mit dem Kopf frei zu denken. Und einige dieser körperlichen Umstände hängen mit der generellen Hygiene zusammen. Und dazu gehört natürlich auch die gewissen Nasenhöhlen und so weiter zu reinigen. Also das ist nun mal ein wichtiger Bestandteil unserer Schädelinfrastruktur und da kommt man dann nicht drum rum.
Also ich sag mal so, die Nasenpflaster, die kosten vielleicht ein bisschen Geld, aber das ist die angenehmste Methode von allen, die jetzt genannt worden sind. Bei der Nasendusche gehe ich ja noch mit, also eine Nasendusche kann echt manchmal sehr nice sein, auch wenn es natürlich, man muss schon leiden dabei, es ist jetzt echt nicht das Angenehmste, was man machen kann, aber weil man überlebt und es ist in Ordnung und danach fühlt man sich echt geiler. Bei dieser wilden Yoga-Reinigungspraxis, da bin ich, glaube ich, ein bisschen raus. Also so leidensbereit bin ich noch nicht. Respekt an dich, dass du es durchziehst.
Also das war am Anfang wirklich krass. Ich meine, die Wege sind ja auch am Anfang natürlich dementsprechend enger und diesen Schlauch da mehr oder weniger bis ins Hirn hochzuschieben, das kitzelt natürlich Nerven, die man noch nie gespürt hat in seinem Leben, ne? Und das ist eine abstruse Reizüberflutung am Anfang. Aber da muss man einfach dabei bleiben und dann findet man das raus und dann hat man es einmal geschafft und dann merkt man, wenn man es einmal geschafft hat, dass es eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Und das ist wirklich eine Sache, wo ich sagen kann, hey, dieses Set da mit dem Schlauch und der Nasendusche, das kostet irgendwie 3 Euro oder so. Ja, das lohnt sich mal auszuprobieren und man muss es ja auch nicht gleich am ersten Tag schaffen. Man kann das ja einfach mal ausprobieren und wenn es dann zu viel wird, dann hört man halt auf und macht es halt dann am nächsten Tag wieder. Und dann wird sich rausstellen, es dauert vielleicht einen Monat oder zwei, aber dann geht das reibungslos. Und das ist halt das Gleiche im Prinzip wie das Nasenpflaster, nur dass es natürlich permanent wirkt, weil du ja keinen physischen Gegenstand mehr in deinem Gesicht kleben haben musst.
Und das verändert natürlich das Leben und die Art und Weise, wie man sich auch fühlt danach, drastisch.
Ich gebe nochmal einen Warnhinweis an unsere Zuschauer raus. Hier sitzen drei absolute professionelle Experten. Wir haben wirklich extrem wenig Hirn und nur deswegen hat Tim sich bisher noch nicht lobotomisiert dabei, weil er einfach bisher immer am Gehirn vorbeigearbeitet hat. Wenn ihr etwas schlauer seid als wir, dann bitte einfach davon absehen. Das Risiko wäre zu groß.
Ja, das ist wie wenn man mit Protonen auf ein Atom schießt und den Kern zu treffen versucht. Das ist eine sichere Sache, dass man da daneben schießt. Deswegen, wenn ihr ein Erbsenhirn habt, dann rammelt da ruhig so viel rum, wie ihr wollt. Da kann nichts passieren.
Ja, ich glaube, das ist bis jetzt der schizoideste Health-Hack. Aber wenn du möchtest, versuch's gerne.
Ich habe noch einen salzigen Take, glaube ich. Ja. War schon im Vorgespräch ein Thema. Und ich habe es vorhin auch schon anklingen lassen, dass Booster bei mir so ein Thema sind. Und mein Take ist, wenn ihr keine Wettkampfambitionen habt und generell auch keine extremen Leistungsziele habt, also wenn ihr jetzt sagt so, ich will eine Peak-Performance-Leistung irgendwann mal in meinem Training bringen, dann würde ich das als valides Ziel und als so eine Art Wettkampf-Performance anerkennen. Aber wenn ihr das nicht habt und ihr wollt einfach nur trainieren und ihr wollt geil trainieren und ihr wollt Leistung bringen, einfach in jedem Training Booster ballern, es spricht überhaupt nichts dagegen. Jahrelang, jahrzehntelang haben euch irgendwelche komischen Fitness-Influencer erzählt, ihr sollt nicht jedes Training Booster ballern, das ist zu viel, ihr gewöhnt euch da dran und dann wirken die nicht mehr. Kompletter Bullshit. Ich mache das schon meine komplette Trainingskarriere. Ich baller mir ständig jedes Training, ich baller mir Booster, ich habe mir alle Booster geballert, durch die Bank weg, alles durchprobiert. Die haben nie aufgehört zu wirken, die erzählen euch Scheiße, Booster wirken immer. Eure Koffeintoleranz leidet da vielleicht ein bisschen drunter, aber ansonsten ist es einfach nur geil. 10 von 10, ich empfehle es weiter, aber übertreibe bitte nicht.
Ich meine, das klingt jetzt fast so, als wäre es ein Troll, aber es ist es eigentlich nicht. Bei mir ging das so weit, dass ich dann 2020 meine eigene Firma in dem Bereich aufgemacht habe und den Supply Stash habe ich natürlich immer noch aus dem Inventar und ich nehme das tatsächlich eben wirklich vor jedem Training seit mindestens, also 2019 wo ich da angefangen habe damit. Und das funktioniert einwandfrei, wie Tom gesagt hat, man darf es halt nicht übertreiben. Und letzten Endes, wenn wir es mal ganz realistisch betrachten, gerade wenn wir ja einen Koffeinbooster benutzen, der L-Theanin enthält, Stichwort grüner Tee, also das ist der Unterschied zwischen grüner Tee und zwischen Kaffee, dass eben Kaffee kein Theanin enthält. Gerade wenn ihr einen Booster habt, der das hat, dann könnt ihr das absolut jeden Tag unbeschwert machen. Und ich würde sogar argumentieren, das wäre in der richtigen Dosis, gerade wenn dann noch so Sachen wie Kreatin und Citrullin drin sind, für eure Allgemeingesundheit besser als Kaffee zu trinken, um morgens wach zu werden. Und das ist definitiv so ein Thema, wo ich sagen würde, da gehe ich mit. Generell bei Koffein würde ich sagen, es ist eigentlich ratsam, ungefähr 90 Minuten nach dem Aufwachen zu warten, bevor man das zu sich nimmt. Ganz einfach deshalb, weil man natürlich bei Koffein diese hemmende Wirkung hat, dadurch, dass es diese Adenosinrezeptoren blockt, dass man eben durch Koffein eigentlich nicht wacher wird, sondern weniger müde, wenn man es ganz genau nimmt. Und diese Adenosinrezeptoren sind natürlich durch die natürliche Müdigkeit nach dem Aufwachen eigentlich schon voll. Und wenn man die dann alle blockiert mit Koffein, dann sorgt es dafür, dass diese natürliche Müdigkeit morgens nicht so gut abgebaut wird. Also tendenziell ist es gar keine schlechte Idee, nach dem Aufstehen so eben 1,5, vielleicht auch 2 Stunden zu warten, wenn das geht. Wenn das nicht geht, kann man das trotzdem machen, dann aber bitte auf die Theanindosis achten, dass das im Verhältnis 1:2 oder 1:1, also fast die gleiche Menge oder die Hälfte Menge wie Koffein konsumiert wird. Das sorgt dann dafür, dass ihr eben keine Probleme mit eurer Toleranz aufbaut und dann auch, so wie ich, über Jahre bei der gleichen Dosis bleiben könnt. Und das sind bei mir ungefähr 225 Milligramm. Das entspricht, glaube ich, so 3 Tassen Kaffee, wenn mich nicht alles täuscht, um den Dreh. Und das funktioniert einwandfrei und wie gesagt, ich nehme das 5-6 Mal die Woche seit 2019 und es gibt wirklich nur sehr seltene Ausnahmen, wo das mal nicht eingetreten ist. Also könnt ihr ruhig machen, müsst euch halt dementsprechend informieren und dann geht das auch hin. Ganz entspannt.
Ja, also Booster in euren Kaffee rühren, ihr habt es hier gehört. Ich bin, glaube ich, der Einzige von uns hier, der seit schätzungsweise 2019 keinen einzigen Booster mehr angerührt hat. Nee, das ist tatsächlich falsch. Ich habe damals Tims Booster nochmal probiert, als wir uns kennengelernt haben. Und ich fand den nicht schlecht.
Für jemanden, der
war ein bisschen zu stark, ja. Für jemanden, der sonst keine Booster oder nicht wirklich Koffein konsumiert. Ich will jetzt nicht noch die dunkle Schokoladen-Story auspacken. Ihr könnt gerne in den Archiven zurückgehen, wenn euch die interessiert. Aber ich glaube halt auch, dass es gewisse Bestandteile von Boostern gibt, die einfach für jedes Training in irgendeiner Art und Weise vorteilhaft sind. Also sei es jetzt halt irgendwelche Geschichten rund um Herz-Kreislauf-System, irgendwelche Arginin, Citrullin, was weiß ich, Geschichten, die einem da weiterhelfen können. Oder auch, wie du vorhin schon gesagt hast, Kreatin, was für mich eigentlich mittlerweile nichts mehr wirklich mit Training zu tun hat, einfach für allgemeine Gesundheit. Da
machen wir übrigens bald eine Petition, dass das verpflichtend in Babynahrung drin ist.
Also ich würde das tatsächlich jedem empfehlen. Also vielleicht nicht in Babys, aber so ein paar Monaten man das, glaube ich, gut nehmen. Und dann, ich würde es meiner 86-jährigen Oma geben, also no problem. Von daher Booster auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Aber wie gesagt, Theanin ist so ein wichtiges Ding dabei und einfach schauen, wie man reagiert.
Also lustige Side-Story. Ich weiß zufälligerweise, dass Frühchen Kreatin zugesetzt bekommen, dann, damit die schneller wie nennt man das denn? Dass sie schneller aufholen können in der Entwicklung.
Damit die einfach krasse Massephase hinlegen,
Junge. Ja, klar, also die werden erstmal fett zugestopft, die kriegen auch ein bisschen Testo rein und dann geht das schon. Dann sind die ganz schnell wieder auf dem höchsten Stand. Und ja, also klar, so, ich weiß schon, dass mein Take vielleicht ein bisschen kontrovers ist, vor allem wenn es jetzt um so reguläre Booster geht. Ihr habt es ja jetzt schon mehr oder weniger in die gesünderen Bahnen eingeleitet, vor allem du, Tim, was natürlich auch absolut Sinn macht. Die Grundtakes bleiben, es macht einfach Sinn, in jedem Training Pumpkomponenten zu supplementieren. Es ist einfach, ich wüsste nicht, warum man es nicht machen sollte, um ehrlich zu sein. Es hilft einfach enorm, ein gutes Training zu haben. Es hilft enorm, egal in welcher Verfassung man ist, das Beste rauszuholen. Sowas wie Beta-Alanin ist sowieso eine Komponente, die zwar nachweislich wirkt, aber die nur wirkt, wenn man sie auch immer nimmt, ähnlich wie Kreatin. Also man muss eben diesen Threshold mit Beta-Alanin aufbauen, damit man tatsächlich dann auch diese Laktatpufferung dabei ausnutzen kann. Und allein das macht es schon irgendwie sinnvoll, in jedem Training einen Booster zu nehmen, in dem zum Beispiel Beta-Alanin als Aminosäure mit zugesetzt ist. Und da gibt es ja heutzutage noch viel, viel mehr Komponenten. Es wird ja inzwischen viel mehr zum Beispiel mit irgendwelchen sekundären Pflanzenstoffen gearbeitet und so, die aktiv sein können. Man muss ja auch nicht unbedingt irgendeinen Fokus-Booster ballern, der halt extrem putscht. Es gibt ja inzwischen auch extrem gute Pumpbooster zum Beispiel, die man nehmen kann ins Training, ohne Stimulantien. Das ist genauso legitim, es kommt auf selbe raus. Ich spreche natürlich von Stimulantienboostern, wenn ich von mir selber rede, aber lasst euch gesagt sein, Kaffee und Energydrinks machen bei mir gar nichts mehr, das ist kein guter Zustand und Koffein ist eine ernstzunehmende Droge. Ihr crasht so hart, wenn ihr das absetzt und wenn ihr davor euch dran adaptiert habt. Das ist nicht cool und ist keine generelle Empfehlung von mir. Aber dieser Take, der in der Fitnessszene sich so festgefressen hat, dass man sich Booster aufsparen soll für irgendwelche besonderen Einheiten oder irgendwelche Wettkämpfe oder so ein Scheißdreck. Also das ist halt einfach wirklich dummer Scheiß und da musste mal was gegen gesagt werden und dann habe ich das jetzt hiermit getan. Hier habt ihr es zuerst gehört. Jedes Training Boosterballern ist geil und überhaupt nicht dumm. Die Jungs mit dem wenigen Gehirn haben gesprochen und um das mal wieder in eine bessere Richtung zu bringen. Wir haben schon viel über Kälte geredet, auch in früheren Podcasts. Kälte ist generell gut. Tim, du hast es heute auch schon wieder gebracht. Kurz nach dem Aufstehen kalt zu duschen ist einfach ein extrem guter Tipp für eigentlich jeden, der es verkraftet. Klar, wenn ihr irgendwie krasse Herz-Kreislauf-Erkrankungen habt oder so, dann lasst es erstmal bleiben oder macht es sanfter. Macht es besser gar nicht auf unsere Tipps hin, sondern sprecht das mit irgendwem ab vorher. Am besten ein Mediziner. Oder hört doch auf uns. Um dem mal das Entgegengesetzte gegenüberzustellen, Rotlichttherapie. Also grundsätzlich Infrarot, das ist geiler Scheiß und das ballert eure Regeneration hoch. Arschteuer, sich sowas zu organisieren für zu Hause, sehe ich schon auch. Es gibt so günstigere Lampen, die sind in der Regel nicht so gut, kosten dafür halt auch echt wenig. Und damit könnt ihr euch auch so ein bisschen was zusammenbasteln, wenn ihr irgendwie einen Ständer habt, wo ihr die dran machen könnt oder so, damit ihr euch da drunter legen könnt, weil in der Regel, die sind so scheiße verstellbar, dass man damit gar nichts anfangen kann oder man muss sich irgendwie davor setzen oder so, ist einfach scheiße. Man will sich einfach nur hinlegen und sich damit bestrahlen lassen und gut ist. Aber wenn ihr sowas zur Verfügung habt oder ihr habt sowas im Gym oder sonst irgendwo, dann nutzt es, ist geil. Auch saunieren oder so, generell mit Hitzetherapie zu arbeiten, aber ich glaube, das ist jetzt kein Geheimtipp oder so, den wir hier bringen. Aber Rotlichttherapie ist auf jeden Fall ein Geheimtipp.
Ich habe aber schon einen ganz guten Rundumschlag geliefert hier. Mir fällt jetzt auch nicht mehr so viel ein, was wir noch nicht irgendwie schon mal angesprochen hätten oder was so ziemlich crazy out there ist. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel gibt, Tom.
Ich habe noch einen Take. Und zwar, wenn ihr einen Entsafter zu Hause habt, am besten irgendwie einen Slow Juicer, womit ihr kalt pressen könnt. Brokkolisaft ist besser als Kreatin. Also Simon ist gerade auf dem Grind. Weiß nicht, ob ich jetzt hier den krassen Leak mache, aber du experimentierst ja gerade mit Glutathion rum. Also einem sehr, 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 sehr starken Antioxidant. Und das ist sehr, sehr hoch in Brokkoli konzentriert. Deswegen riecht es auch ein bisschen nach Brokkoli. Du hast schon den Erfahrungsbericht vorhin mit uns geteilt. Und Brokkoli enthält natürlich noch viel mehr interessante sekundäre Pflanzenstoffe, Mikronährstoffe. Ist generell eins der mikronährstoffdichtesten Lebensmittel. Es hat scheiß viel Protein, also man unterschätzt das immer, aber Brokkoli hat schon irgendwie so 7 Gramm pro 100 Gramm oder so. Gar nicht mal so wenig für so ein grünes Gemüse. Und dementsprechend ist auch relativ viel Protein dann in so einem Brokkolisaft drin, halt minus der lästigen Ballaststoffe, die so ein Brokkoli sonst noch hat, wenn man den essen muss. Und was da noch drin ist, was super interessant ist, ist halt eben dieses Sulforaphan. Das ist halt, ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der im Brokkoli enthalten ist. Und es gibt sehr, sehr interessante Studien zu Sulforaphan, was die Fähigkeit anbelangt, viel Muskelmasse zu entwickeln, weil das ist ja was, was bei uns genetisch determiniert ist und was ja auch hormonell einreguliert ist, wie viel Muskeln wir letztendlich aufbauen können. Und Sulforaphan schafft es eben, diesen Schalter umzulegen zugunsten dessen, dass viel, viel mehr Muskelmasse entwickelt werden kann. Da gibt es zum Beispiel ein sehr interessantes Paper, wo man unterschiedliche Labormäuse seziert sieht. Die eine hat einen genetischen Fehler gehabt, wo das überexprimiert war, dass Muskelwachstum begrenzt ist. Die andere war halt ganz normal und gesund und die andere hat zusätzlich noch eine sehr, sehr gigantisch hohe Menge Sulforaphan bekommen. Wie immer in solchen Tierstudien ist es viel, viel mehr, als man als Mensch so zu sich nehmen könnte. Aber ich sag mal so, die ersten beiden Mäuse haben ziemlich weak ausgesehen und die letzte hat ausgesehen wie Markus Rühl und ich weiß, welche Maus ich sein will. Also leckerer, kaltgepresster Brokkolisaft jeden Tag ist geiler als Kreatin.
Fair. Ja, also wenn man es irgendwie vermeiden kann, Glutathion in seiner reinen Basis zu sich zu nehmen, kann ich das durchaus empfehlen. Ich nehme es jetzt seit, glaube ich, 3-4 Tagen und das Geschmackserlebnis ist begrenzt angenehm. Vor allen Dingen ist es auch wirklich einfach langfristig in deinem Mund. Also wir werden sehen, was es alles kann. Wenn du es vermeiden kannst, ja, bitte gerne den Brokkolisaft. Würde ich viel, viel lieber haben, als es mir da irgendwie jeden Tag in der Früh reinzuzwiebeln. Aber it is what it is. The grind has to go on.
Das ist doch mal ein richtiges Schlusswort hier für unsere Folge. Und der Grind mit dem Podcast wird natürlich auch weitergehen. Also ich glaube, wir sind bald bei 100 Folgen und deswegen schon mal Dankeschön an all unsere loyalen Zuschauer. Ich hoffe, wir können euch hier regelmäßig gut unterhalten und auch ein wenig Input hinsichtlich der Muskularisierung und Enthirnisierung bieten. Und es gibt zwar, wie Tom sagt, genetische Grenzen, was das Muskelaufbaupotenzial angeht, aber es gibt keine genetische Grenze für das Hirnabbaupotenzial. Also bleibt dran, wenn es wieder heißt, viel Muskeln, noch weniger Hirn beim nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen und teilt das Video mit allen Leuten, denen ihr einen schlechten Geschmack wünscht im Mund mit Glutathion. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Macht es gut, haut rein und gönnt euch ein paar Alternative Health Hacks, so wie den Schlauch in die Nase. Ja, das gerne bist du zum TikTok-Trend werden lassen. Das wird richtig lustig.
Das ist so ein, ja, könnt ihr für euch selbst entscheiden. Ihr habt hier auf jeden Fall ein Stimmenbild erhalten, aber macht's, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, macht's auf jeden Fall gut. Bis zum nächsten Mal.